Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Wohnwahlkampf in Berlin, darauf muss die Immobilienwirtschaft achten. Berlin wählt am 20. September 2026 ein neues Abgeordnetenhaus und ein entscheidendes Thema ist Wohnen. Das, was dort diskutiert wird, ist aber nicht nur für Berlin relevant, sondern für ganz Deutschland und umso wichtiger, dass dieses Thema heute in der 1A-Lage in den Fokus genommen wird und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Warum spielt das Thema Wohnen im Wahlkampf eine so große Rolle? Wieso haben die wohnungspolitischen Themen eine bundesweite Bedeutung? Ein neues wohnpolitisches Instrument wird schon vor der Wahl eingeführt, das Mietenkataster, was verbirgt sich dahinter? Welche Ideen gibt es zur Mietenregulierung? Wie würde sich eine Rendite-Obergrenze auswirken? Gibt es noch weitere kritische Ideen? Gibt es auch Initiativen für mehr Wohnungsbau? Wäre ja zu einfach. Und glauben wir, dass diese Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Wir haben es ewig angesagt und es ist endlich soweit. Wir wollten uns mit dem Thema Wahlkampf in Berlin natürlich einmal auseinandersetzen und das würdigen, was da auch die ganze Zeit geredet wird, damit man das mal einordnen kann und damit es nicht bloß Parolen bleiben. Und heute, bevor wir mit allem anfangen, habe ich noch eine Bitte. Wenn ihr mögt, dann bitte bewertet uns doch gerne, egal wo ihr uns hört. Wir haben das letzte Mal völlig verpasst, leider irgendwas rauszugeben an Daten, irgendwie ohne zu verlangen, dass man uns doch bitte bewertet. Aber es würde uns wahnsinnig helfen, wenn ihr das tut. Einfach auf Like oder Dislike drücken. Also ihr könnt uns auch bewerten, wenn ihr uns gar nicht mögt. Dann müsst ihr uns auch nicht hören, aber ihr könntet. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Es hilft uns wahnsinnig, kostet euch ungefähr so 15 Sekunden. Es wäre eine große Hilfe. Insofern vielen Dank, kleiner Einschub Ende. Und jetzt wollen wir aber natürlich das Thema Parolen in Berlin bearbeiten und dafür brauchen wir ihn, weil sonst wird es wieder populistisch, wenn ich alleine am Mikrofon wäre. Ich würde wahrscheinlich nur hetzen und deswegen brauchen wir die wissenschaftliche Perspektive drauf. Deswegen ist er wieder bei uns, unser hochgeschätzter und diplomatischer, immer positiver Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Moin, lieber Hauke. Richtig.
Genau, also Berlin ist immer mal wieder durch die Gassen gegeistert in den letzten Podcast-Episoden. Wir wussten, wir müssen uns irgendwann mal damit beschäftigen. Heute ist es also soweit und vielleicht mal zur Einordnung, warum spielt das Thema Wohnen im Wahlkampf in Berlin eine offensichtlich so große Rolle? Fällt Ihnen sonst nichts mehr ein oder ist es einfach so dankbar, weil alle irgendwo wohnen müssen oder was steckt eigentlich dahinter? Hau raus.
Naja, ich meine, Großstädte allgemein haben angespannte Wohnungsmärkte. Das sehen wir auch in Hamburg, das sehen wir auch in München. Wir haben steigende Mieten natürlich, gerade im Neuvertragsmieten. Es gibt die Knappheiten. Wir sehen einfach, dass die Bautätigkeit ja auch zurückgeht, dass der Druck quasi nochmal zurück, nochmal steigt. Aber ich glaube, bei Berlin ist einfach das Besondere, dass es einfach eine Zeit gab, wo die Wohnungsmärkte sehr, sehr entspannt waren. Und wo gerade zentrale Lagen sehr günstig waren. Und ich glaube, das ist schon ein besonderes Thema in Berlin, wenn man sich klar macht, wo die Mauer verlief. Und an der Mauer wollte ja keiner richtig wohnen. Das war ja unattraktiv. So, und dann war die Mauer weg und dann sind das auf einmal zentrale Lagen. Und die haben natürlich einen besonderen Aufwertungsdruck. Also wenn wir uns jetzt Friedrichshain anschauen beispielsweise, Prenzlauer Berg oder ähnliches, das war ja vor der Wende jetzt nicht besonders spannend. Dann hat Berlin aber auch noch lange gebraucht, bis es wirtschaftlich in Schwung gekommen ist. Ja, wir erinnern uns an die 90er Jahre oder auch noch die 2000er Jahre, wo Berlin einfach wirtschaftlich ganz schlecht dastand. Wir hatten immer so schöne Grafiken, die zeigten, dass Berlin uns ärmer macht, ja, also unterdurchschnittlich zum Wirtschaftswachstum beiträgt. So, aber irgendwann hat Berlin die Kurve bekommen. Es gibt diese starke wirtschaftliche Dynamik, und damit werden natürlich auch diese zentralen Lagen dann endlich attraktiver. Ja, die Mieten steigen dort überproportional stark, aber gleichzeitig sehen wir eben auch, dass es in Berlin zwar einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt, aber nach wie vor viele Menschen, die eben eher kleine Einkommen haben, eine relativ hohe Arbeitslosigkeit von 8% und dann natürlich in Berlin traditionell eine sehr linke Kultur. Ja, ich glaube, das gehört auch dazu, während wir in Baden-Württemberg beispielsweise bei den Grünen eher so Realos haben. Typischerweise sind es in Berlin die Grünen wirklich eher Fundis, die halt wirklich sehr nach links tendieren, ne? Und ihren Parteikollegen Cem Özdemir regelmäßig ausbuhen, wenn der da ist. Also, ne, und das ist einfach ein ganz anderes Setting. Und ich glaube, diese Gemengelage aus einer besonderen wohnungswirtschaftlichen Konstellation plus dieser eher linken Kultur trägt einfach dazu bei, dass das Thema so im Vordergrund steht und in Berlin wahrscheinlich eine so dominante Rolle jetzt auch im Wahlkampf einnimmt.
Genau, also die Bundespolitik und die Landespolitik in Berlin, beides in Berlin beheimatet, muss man natürlich deutlich auseinander dividieren. So, die politische Kultur in Berlin ist einfach, ich weiß gar nicht ganz genau, dieser Lifestyle-Sozialismus, der da Einzug, der erkennt mir ja selbst die CDU nicht als CDU, das muss man ja mal so deutlich sagen. Also ich würde sagen, die Berliner CDU hätte in vielen SPD-Landesverbänden keine Chance mit ihren Positionen. So, ja. Genau. Trotzdem ist natürlich, ich sag mal, diese Gemengelage von lokaler Politik auch eine, die dann rüberschwappt in Bundestag, steht ja zufällig auch in der gleichen Stadt. Die Frage ist, auch in der bundesweiten Betrachtung spielen wohnungspolitische Themen immer mehr eine große Rolle, aber warum?
Naja, also ein Thema, das jetzt im Wahlkampf ja auch eine große Rolle spielt, ist die Vergesellschaftung. Dazu machen wir aber nochmal eine Extra-Folge. Wir haben schon mal über die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen geredet, aber ich glaube, wir müssen das nochmal herausarbeiten, warum das für den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt ein Riesenproblem wird. Ne? Also das ist ein Thema. Aber darüber hinaus, du hast es gesagt, Berlin ist nun mal auch die Hauptstadt. Die Politiker werden alle geprägt durch das, was in Berlin passiert. Allein dadurch hast du natürlich schon hat das eine starke Bedeutung auch für die Bundespolitik. Und wenn man jetzt sich mal an den Mietendeckel zurückerinnert, ja, der ist ja in Berlin eingeführt worden. Es gab aber durchaus viele Städte, viele auch Länder, die sich das sehr genau angeschaut haben. Also Bremen beispielsweise hatte auch darüber diskutiert. Auch in München gab es ja schon Kräfte, die gesagt haben, naja, wenn die Berliner damit erfolgreich sind, können wir das doch auch machen. Also insofern ist da Berlin für einige eben auch so ein Role Model, ja, nach dem Motto, wir können uns das gut abschauen, was da passiert. Wir sehen das ja auch mit dem Thema Milieuschutzgebiete. Ja, das ist auch sowas, was vor allen Dingen in Berlin erstmal gemacht wurde, was dann aber auch Eingang gefunden hat in viele andere Städte, unter anderem ja auch in Hamburg. Also insofern hat das natürlich schon so einen letztlichen Beispielcharakter und ich kann mir schon vorstellen, dass manches, was da jetzt geplant ist und manches, was da eben diskutiert wird, auch in anderen Städten sehr sorgsam geprüft wird und möglicherweise dann auch übernommen wird. Auch wenn wir, wie wir gleich sicherlich herausarbeiten, dass alles andere als vorteilhaft ist, auch für die Mieter.
Das, was mich immer wundert, ist, ich meine, dass man sich neue politische Instrumente abschaut, ist ja das eine. Aber das, was mir ein bisschen fehlt, ist die Überprüfung in der Realität. Also eigentlich könnte man ja auf die Idee kommen, dass sowas wie ein Milieuschutz im Übrigen genau das Gegenteil von dem bewirkt, was es eigentlich mal wollte, nämlich das Milieu zu schützen. Nehmen wir das berühmteste, wahrscheinlich den berühmtesten Milieuschutzbereich in Deutschland. Das ist rund um die Reeperbahn in Hamburg. Seit es dort diesen Milieuschutz gibt, ist die ganze Kultur rund um St. Pauli und Reeperbahn in Wahrheit tot. Verkommen zu einem touristischen Kasperletheater, aber es gibt keine eigentliche Kultur mehr. Wir haben jede Menge Mafia-Strukturen aus Ländern, die überhaupt nicht mehr zu uns gehören, in Anführungsstrichen. Wir haben eine Mietsituation, die absurd ist und es entwickelt sich einfach nichts. Also wenn man ein Museum schaffen will, dann ist ein Milieuschutz echt eine gute Sache. Ansonsten eher völlig am Ziel vorbei, weil absurde Situationen entstehen schon alleine, wenn ich eine Immobilie sanieren will. Dann muss ich meine Mieter, die da seit 1900, ich weiß nicht was sind, muss ich dann zu gleichen Konditionen im gleichen Milieu umziehen lassen, damit ich selber eine Sanierung machen kann. Das ist doch alles absurd. Und es verhindert vor allen Dingen Entwicklung. Das heißt, auch das ist mal wieder ein Instrument, du erwähnt, das ist nun gerade, deswegen fällt es mir ein. Aber eigentlich müsste das ja mal überprüft werden in der Realität. Und das scheint irgendwie aber nicht stattzufinden, oder? Insofern ist es interessant, dass es ja ein wohnungspolitisches Instrument gibt, was schon vor der Wahl jetzt in Berlin eingeführt werden soll. Das ist das Mietenkataster. Ist das auch wieder, ich meine, es hört sich an wie eine zentrale Registrierungsstelle. So das SED-Regime lässt grüßen, wir sammeln wieder Daten. Diesmal heißt es Kataster oder was verbirgt sich dahinter?
Also vielleicht erstmal zu diesen Mieteninstrumenten, warum die so beliebt sind und warum es vielleicht nicht so den Realitätscheck gibt. Das ist natürlich einfach ein bequemes Mittel für die Politik. Ja? Also ich kann einfach was verbieten, ich kann sagen, ich tue was, ich bin aktiv, ich setze mich für Mieter ein und es kostet mich ja auch überhaupt nichts. Ja? Also jetzt zu sagen, wir reduzieren die Mieten oder wir frieren die ein. Und es hat natürlich so ein Verhetzungspotenzial, dass du sagen kannst, jetzt zeigen wir es den Großen mal. Ne? Jetzt zeigen wir es den großen Konzernen.
Den oder großen den Privatvermieter.
Vermietern. Und also du kannst damit, wenn man das jetzt mal schaut, auf Instagram verfolge ich das ein bisschen, was die Linken da machen. Ne? Die zeichnen dann regelmäßig aus, die schlimmsten Vermieter in Berlin. Und wie schlimm das alles ist und die Großkonzerne und Vonovia schüttet eine Milliarde an Dividenden aus. Und also das hat einfach ein riesen Populismuspotenzial und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und was dann dabei hinten rauskommt, im Zweifel würde man sagen, naja, die umgehen das alle oder das wird nicht richtig angewendet oder es müsste noch härter angewendet werden. Ne? Also das ist für die politische Erzählung sind diese Instrumente einfach sehr, sehr wirkmächtig und ich glaube, es kommt am Ende gar nicht so sehr darauf an, dass, also es hat so mehr Symbolcharakter, ne? Das ist so ein bisschen vielleicht wie diese Vermögensteuer, ne? Also, wenn du die Vermögensteuer wirklich machen würdest, das würde ja in einem wahnsinnigen Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Also, du hast ein paar Einnahmen, aber wahnsinnigen Aufwand, aber diese Symbolfähigkeit, die ist einfach so groß. Und ich glaube, das kommt denen dann am Ende gar nicht drauf an, dass es umgesetzt wird.
Weshalb ich glaube, dass das im Wesentlichen diskutiert und nicht umgesetzt wird, weil das irgendwie in keinem Verhältnis steht. Aber also, wenn ich mir zum Beispiel ein anderes direkte Folge von politischen Instrumenten angucke, wenn ich die Miete einfriere und ich habe auf der anderen Seite Fehlbelegungsquoten, die sich gewaschen haben, dann ist das ja auch nicht von schlechten Eltern. Auch da gibt es keine Überprüfung. Und das ist ja am Ende eins der Themen, wo der Politik wirklich der Schuh drückt, weil würden wir die Wohnungen richtig belegen und nicht noch ein Großmütterchen in 170 Quadratmeter Wohnung haben, ist auch überzeichnet, auch Populismus, entschuldige bitte an dieser Stelle, aber dann hätte die Politik da ja auch richtig was gewonnen. Also insofern müsste man sich ja eigentlich irgendwann mal die Frage stellen, wirkt das, was wir haben? Aber lass uns jetzt über das Mietenkataster sprechen. Mietenkataster, das hört sich so schön an und ist fast greifbar und es kommt bald und dann gibt's wieder ganz viele andere Städte, die wollen das dann auch. Was ist es?
Also Mietenkataster ist tatsächlich ja etwas, was jetzt schon kommen soll. Das will man kurz vor der Wahl noch einführen. CDU und SPD haben sich darauf geeinigt, was tatsächlich ja auch schon spannend ist und was sicherlich nicht jede CDU mitmachen würde. Ne? Du hast es angedeutet. Es ist wirklich spannend. Also die wollen eine verpflichtende digitale Registrierung für jeden Vermieter und du musst eben angeben, die Miete, die Dauer des Mietvertrages bisher, die Mietanpassung, Ausstattung, Baualter, also all diese Sachen. So, und wenn du das nicht machst, drohen empfindliche Strafen. Ich glaube, Haus und Grund Berlin hat gesagt, das kann bis zu 100.000 gehen, aber es können auf jeden Fall fünfstellige Beträge sein, wenn du dich nicht registrierst. So, und dann soll es eine KI-Prüfung geben dieser Daten und es gibt eine automatische Prüfung wegen der Mietpreisbremse. Ja, und wenn du 10% über der Referenzmiete, der ortsüblichen Vergleichsmiete liegst, dann kriegst du ein Warnschreiben, ein automatisiertes Warnschreiben an den Vermieter. Und wenn du 50% drüber liegst, dann wird automatisch der Staatsanwalt eingeschaltet. Also das ist das Setting, das man sich hier ausgedacht hat. Grundsätzlich muss ich ja sagen, finde ich sehr gut, wenn wir hier mehr Datentransparenz haben. Aber man sieht hier genau, wofür das genutzt wird. Nämlich es wird dazu genutzt, hier tatsächlich gegen Vermieter vorzugehen. Ja, und das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Und man kann sich natürlich vorstellen, was das in der Vermieterschaft auslöst. Wir haben uns ja oft darüber unterhalten. Das sind eben viele Kleinvermieter. Das sind Vermieter, die nur wenige Wohnungen haben. Und die stehen dann hier natürlich ganz schnell am Pranger und müssen sich rechtfertigen. Also, dass das eher dazu führt, dass sich gerade Kleinvermieter rausziehen werden, kann man sich leicht vorstellen.
Vor allen Dingen ist es mal wieder ein Beispiel für etwas, das ich grundsätzlich schräg finde. Ich habe den Eindruck, dass dieser Staat im Wesentlichen dabei ist, gegen seine Bürger vorzugehen. Und da gehören Vermieter, sei es mal so deutlich gesagt, eben auch dazu. Wenn ich mir überlege, diese Drohgebärde, entweder du reagierst oder wir schalten den Staatsanwalt direkt ein. Das ist wie diese Mahnbescheide oder diese Erinnerungen, zahl jetzt deine Steuer, ansonsten können wir dich im Übrigen auch mit deiner Freiheit bedrohen. Dieser Ton, den die Verwaltung und Politik gegen die alteigene Bevölkerung anschlägt, motiviert nicht dazu, kooperativ zu sagen, ja, der Staat und ich, wir sind eins, oder die Verwaltung und ich, wer ist schon der Staat, wir sind alle der Staat, aber die Verwaltung und ich, die Politik und ich, wir arbeiten Hand in Hand, sondern es ist immer eine implizite oder sogar ganz explizite Drohgebärde dabei, gehorch jetzt oder es passiert dir was. Und das für ein Register, und auf der anderen Seite haben wir riesen Kopfstände, die wir machen müssen für Datenschutz und all diese Themen. Fantastisch. Also das, wie es mir gerade passt, finde ich super. Gibt es noch weitere Ideen zur Mietenregulierung? Also nur für den Fall, dass noch jemand motiviert wäre, könnte man ja jetzt sagen.
Ja, das Thema Mietenregulierung ist natürlich ein Riesenthema, ne? Also gerade in Berlin, und natürlich träumt man davon, doch noch den Mietendeckel einzuführen. Das ist natürlich für Linke und Grüne steht das sowieso an, dass man letztlich möchte, dass der Mietendeckel kommt, und für die Kommunalen möchte man das sowieso, also die Öffentlichen möchte man das sowieso wieder einführen. Ja, da sind sich fast alle einig nach dem Motto, da machen wir einen Mietstopp. Auch wenn das gerade für die landeseigenen Gesellschaften auch ein Riesenthema ist, weil die mitunter dann ja keine Mittel mehr haben, um zu investieren. Ja, also die brauchen ja auch Mieterhöhungen, um zu investieren.
Was sagen die Genossenschaften dazu? Das kann ja normalerweise dann immer noch mal ein heilsamer Warnschuss sein.
Ja, die Genossenschaft, für die ist das natürlich auch ein Riesenproblem. Interessant ist, die SPD setzt sich ja jetzt gerade auf Bundesebene ein, dass das auch ermöglicht wird. Also sie setzt sich ein für eine Länderöffnungsklausel. Also das ist tatsächlich ja ein Riesenthema. Aber es geht noch weiter, und das ist gerade bei der SPD ja spannend. Es gibt ja die Diskussion um die Vergesellschaftung, das machen wir nochmal extra. Die SPD ist da ja aber zumindest ein bisschen vorsichtig. Ja? Aber die wollen trotzdem Artikel 15 des Grundgesetzes, der eben sagt, man kann eben vergesellschaften, die wollen den anders interpretieren, und die wollen Wohnen als Daseinsvorsorge oder Gemeinwirtschaft definieren und da auf Basis von Artikel 15 dann durchsetzen, dass der Profit gedeckelt wird. Ja, sie wollen eine Renditeobergrenze. Es geistert die Zahl von 4% Renditegrenze durch die Gazetten. Also das heißt, du darfst nur noch maximal 4% Rendite machen. Jetzt sagt der eine oder andere, wonach misst sich das alles? Das ist nicht so ganz klar. Es scheint wohl so zu sein, dass sich die Renditegrenze auf die Bruttorendite bezieht, also Miete geteilt durch den Wert der Immobilie und Instandsetzung mit einbezogen werden. Das heißt aber auch, du darfst letztlich keine höheren Renditen erzielen. Finanzierungskosten, inwieweit die reinkommen, ist nicht ganz klar. Aber ich meine, an sich, die ganze Geschichte ist natürlich schon wahnsinnig, und viele Immobilienverbände sagen natürlich zu Recht, naja, wie soll sich denn das alles refinanzieren lassen, wenn ich eben keine ordentliche Rendite mehr erzielen kann.
Also Bruttorendite 4% mit oder ohne Mehrwertsteuer könnte man ja jetzt auch nochmal diskutieren. Hört sich zunächst einmal, wenn ich das mal beziehe, hinterher zurück aufs Eigenkapital erstmal gar nicht so wahnsinnig abwegig an. Aber jetzt befinden wir uns schon in Gefilden, wo der normale durchschnittliche Mieter wahrscheinlich schon aussteigt. Also insofern könnte es ja, wenn es wirklich eine Bruttorendite ist, könnte das ja sogar auch okay sein, oder? Ich meine, wie viel Eigenkapital habe ich im Projekt? Und dann habe ich vielleicht 4% auf 119%, weil inklusive Mehrwertsteuer. Also müsste man sich die Ausgestaltung mal angucken. Das könnte ja, je nachdem, wie ich gehebelt habe, durchaus trotzdem attraktiv sein.
Hauke, Hauke.
ich sag's ja nur. Also
tatsächlich, es ist ja schon eine krasse Idee, ne? Du musst das ja alles überprüfen. Also das heißt, im Endeffekt geht dann, also du machst dann eine normale Steuererklärung, aber du musst dann wahrscheinlich ja für die Stadt nochmal eine extra Erklärung machen, wo dann eben nach deiner Rendite aufgegliedert wird. Also das muss ja auch alles irgendwo ausgewertet werden. Und da müssen eben die Instandsetzungen zum Beispiel alle detailliert erfasst werden und dann nach deren Sinnhaftigkeit ja beurteilt werden. Aber es ist natürlich einfach so, du hast ja bei der Immobilieninvestition typischerweise sehr unterschiedliche Phasen, was deine Rendite angeht. Ja, in den ersten Jahren machst du typischerweise eine negative Rendite oder eine kleine Rendite, weil du eben noch sehr viel Kosten hast, zum Beispiel auch Finanzierungskosten hast, und später hast du dann letztlich höhere Renditen. So, und jetzt hast du ja einen Markt dann geschaffen, wo es auf einmal asymmetrische Marktchancen gibt. Ja, also das heißt, du kannst nach oben nicht mehr Rendite machen, du kannst nur nach unten abweichen. Gut, dann kannst du steuerlich vielleicht ein bisschen was geltend machen, aber deine Chancen sind natürlich maximal begrenzt. Und eigentlich in den Phasen, wo es dann attraktiv wird mit der Immobilieninvestition, weil die quasi läuft, die Mieten eigentlich steigen, kommt dann die Renditeobergrenze. Und ich meine, die Konsequenz ist ja gerade so, wenn du diese Rendite übertriffst, musst du die Miete senken.
Ja, okay, das ist ja jetzt die Logik. Ja, ne? let's face it, aber in Wahrheit ist es natürlich nur wieder eine Aufforderung zum Tanz, ne? So, die Kostengestaltung habe ich ja durchaus unter Kontrolle, wenn ich ein Unternehmen führe. Da gibt es ja diverse Kosten, die mir dazu noch einfallen, die ich dann auch irgendwie zur Geltung bringe. Das, was mich viel mehr umtreibt, ist diese Regulatorik, die du gerade schon erwähnt hast, weil wenn ich mir überlege, ich muss jetzt nochmal einen Report extra machen für die Verwaltung, das muss auf der anderen Seite ja auch noch jemand verstehen. Das ist ja auch nicht selbst, also so, und du hattest ja gesagt, das glaube ich alles nicht, aber von den 995 Steuermilliarden aus 2025 vergeben wir ja tatsächlich für alle bei der Stadt arbeitenden Menschen irgendwie so 400 und knapp 30 aus. Das heißt, knapp die Hälfte der Menschen, die da beschäftigt sind, haben Karrierepfad vor sich, der für 15 Jahre beschrieben ist, es sei denn, sie erhöhen ihre eigene Spannungsleitung, das heißt, sie werden zu Führungskräften, und das können sie wiederum, indem sie sich diese Papiertiger ausdenken, wie jetzt, indem sie dann nämlich vom Sachgebietsleiter zum Fachbereichsleiter, was weiß ich, wie die Hierarchiestufen in der Verwaltung da dann heißen. Aber insofern macht es total Sinn. Wir sind inzwischen in einem Prozess, in dem die Verwaltung ein Eigenleben führt, das immer mehr Personal aufbauen muss. Und da sind ja noch 450 Milliarden im Jahr, die ich Personal ausgeben könnte. Okay, die Zinsen haben wir da noch nicht bezahlt. Aber also verstehst du, das ist,
es trifft natürlich auch wieder die Kleinen, ne? Das ist ganz klar. Also, wie immer. Wenn sowas kommt, ne, klar, du hast schon recht, die Großen werden sich was ausdenken. Die werden dann im Zweifelsfall in Rechtsverfahren gehen und dann gucken, was sie alles einbeziehen können. Aber als Kleiner verzweifelst du doch einfach, ne? Wenn du jetzt neben deiner Steuer dann nochmal ein Reporting, und die kommen dann auf dich zu und dann kommt dann das Schreiben, sie müssen die Miete jetzt um 5% reduzieren, weil ihre Rendite ist ja zu hoch. Sagst du ja irgendwann, okay, also das ist ja Wahnsinn.
Es geht am Ende um nicht weniger als die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft. Ne? Hier wird etwas reguliert, hier wird sozusagen der Upside genommen, was ich ja als Unternehmer habe ich ja in Deutschland sowieso nur Nachteile. Ich kann mich darauf verlassen, die Steuerkeule kommt auf jeden Fall, irgendwas habe ich immer vergessen, und dann kommt dieses unfreundliche Schreiben, das ist auf jeden Fall sure. Das nächste ist aber, ich darf jedes Risiko bewerten, ich kriege keine Kreditlinie, ich kriege ja alles Mögliche nicht, wenn ich ein Unternehmer bin, der in der Gründungsphase oder auch in den ersten 5 Jahren danach, dann habe ich alle Downsides und jetzt will man aber die Upsides hier, also die Gewinnchancen, will man grundsätzlich ausschließen. Das ist keine Marktwirtschaft mehr, ne?
So sieht's aus.
Gibt's noch weitere Ideen, bevor ich ganz schlechte Laune also kriege gibt, und nur noch hetze? Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen.
Es gibt noch einiges, sicherlich, aber ich möchte nur eins rauspicken von den Linken. Die sagen nämlich, die privaten Unternehmen ab 50 Wohnungen sollen verpflichtet werden, bei Neuvermietungen feste Quoten 30-50% an WBS-Inhaber zu vergeben. Also unabhängig, ob das nun Sozialwohnungen sind. Also bis jetzt ist es ja so, du hast eine Sozialwohnung.
Und also WBS für diejenigen, die gerade reinkommen, Wohnberechtigungsschein?
Genau, genau. Das wollte ich gerade sagen. Ne? Also normalerweise ist es so, wenn du Sozialwohnungen hast, die ja gefördert worden sind, dann dürfen da nur Menschen einziehen mit einem Wohnberechtigungsschein. Das heißt, sie haben eine bestimmte Einkommensgrenze, die sie unterschreiten, und für die sind dann diese Wohnungen gedacht. So, und jetzt sagt die Linke, naja, das machen wir jetzt auch bei privaten Wohnungen. Ne? Das heißt, ich muss 30-50%, muss man sich klar machen, nur noch an die WBS-Inhaber. Also das ist mal Klientelpolitik von der anderen Seite. Ne?
Das ist vor allen Dingen aber auch folgerichtig, weil, und da sind wir wieder in dem Thema Fehlbelegung drin, diese Paragraph-5-Scheine, wie sie mal hießen, oder die WBS-Scheine, die werden ja, oder WBS, werden ja nicht mehr überprüft, wenn du sie einmal hast. Das heißt, du kannst hier wirklich Klientelpolitik betreiben. Angenommen, du hast eine WBS-Wohnung und machst eine WG draus, während wir, machen wir es populistisch, du gerade Medizin studierst, zwei davon ziehen aus, du bleibst drin als Hauptmieter, der untervermietet hat, dann kannst du auch ein königliches Einkommen haben und musst aus dieser Wohnung nicht raus. Das ist ja einer der Hauptgründe, weshalb wir diese Fehlbelegungsquoten haben, dass wir in Wahrheit wir erschaffen uns eine Klientel. Möchtest du noch ein WBS? Möchtest du noch ein WBS? Ah ja, du bist auch berechtigt. Und die bösen Vermieter, die müssen im Übrigen die Zeche bezahlen. Ist genauso wie bei dieser Steuererklärung, die Steuererleichterung, diese 1.000 Euro, die jetzt am Ende doch nicht kommen, aber diese 1.000 Euro, die wir sie jetzt alles steuerfrei rausgeben können, das ist auch ein Vertrag zu Lasten Dritter. Also in der Privatwirtschaft ist das verboten, aber die Politik darf diese Verträge zu Lasten Dritter machen. Insofern finde ich das hier eine ziemlich folgerichtige Idee zu sagen. Also 50% musst du jetzt ab WBS-Leute ab. Das sind im Übrigen alles die Freunde aus der linken Klientel. Du verdienst gar nicht so viel, ne? Na, kriegst du ein WBS. Und die privaten Vermieter oder die Vermieter müssen es dann irgendwie bezahlen. Ich finde es folgerichtig. Also in der Logik der Politik, vor allen Dingen in Berlin, finde ich es folgerichtig. Insofern überrascht mich das gar nicht. Ist nur die Frage, wir hatten ja in Hamburg mal diesen Drittelmix. Ein Drittel sozialen Wohnungen, also bezuschussten Wohnungsbau, ein Drittel normal vermietet, ein Drittel wird verkauft. Und das hat ganz gut funktioniert. Natürlich mussten diejenigen, die sich die Wohnung gekauft haben, die mussten ein Stück der Rendite bezahlen und die Vermietung musste auch zu Marktpreisen finanzieren. So hat man dann die bezuschussten Wohnräume querfinanziert. Funktioniert aber nicht mehr, wenn du sagst, 50% machen wir jetzt übrigens bezuschussten Wohnungsraum und für alle die normal vermieten, machen wir eine Grenze. Ach so, und wollte noch jemand eine Wohnung kaufen?
Also, naja, du kriegst ja gar keinen Zuschuss, ne? Du nimmst die WBS-Empfänger ja, ohne dass es jetzt eine besondere Zuschuss gibt.
Ach so. Na dann.
Du hast deine ganz normalen privaten Wohnungen, aber du darfst die jetzt nicht mehr so vermieten, wie du es eigentlich möchtest, sondern an Menschen mit kleinerem Einkommen.
Das ist ja, finde ich auch richtig. Also die kleineren Einkommen, da können ja Menschen nicht hier.
Irgendwann, dass du sagst, dass die Miete muss sich an dem Einkommen der Nutzer orientieren. Ja, maximal 27% des Nettoeinkommens zahlst du für die Miete. Das ist ja auch so eine Idee, die es da gibt. Also bei den Landeseigenen gilt das übrigens heute schon. Ne? Also das ist ganz interessant. Wenn du mehr als 27% des Nettoeinkommens hast, kannst du an deinen landeseigenen Vermieter schreiben und sagen, ich möchte die Miete reduzieren. Machen interessanterweise aber ganz wenig Menschen.
Ist ja auch ein bisschen albern. Aber das ist ja, also, das, oh Gott. Wahrscheinlich ist das abgeleitet aus der Idee der solidarischen Beitragsfinanzierung innerhalb der Parteien. Wenigstens für die SPD weiß ich es ganz sicher. Da sollst du ja freiwillig einen Anteil deines Einkommens als Parteimitglied, als Parteiabgabe abgeben. Ich bin sicher, dass es bei den Linken genauso ist. Je weniger du hast, desto weniger musst du geben. In dieser Logik kann man dann natürlich auch Politik machen. Aber das sind alles Maßnahmen, die sozusagen im Bestand in die Hütte tropfen, was die wirtschaftliche Perspektive angeht. Was natürlich auch eine richtig gute Idee wäre, wäre das Thema, wir bauen einfach mehr. Gibt's irgendwelche Ideen zum Thema, wir erleichtern jetzt hier mehr Wohnungen bauen, weil das könnte ja für Entspannung sorgen. Weißt du, man reguliert etwas und reguliert auch die Baugenehmigung und dann wird immer weniger gebaut und der Druck wird immer größer, reguliert man weiter und dann muss man die Regulierung regulieren und dann muss man noch die Umgehungstatbestände regulieren. Das Einfachste wäre ja, mehr Wohnungen zu bauen. Irgendwelche Ideen?
Ja, also zumindest CDU und SPD haben das in den Programmen drin. Die CDU möchte auch Tempelhof wieder bebauen. Ja, da geht es auch darum. SPD möchte sich auch vor allen Dingen für Großentwicklung einsetzen. Also da passiert ein bisschen was. Interessanterweise gerade Grüne und Linke wollen nicht an Tempelhof. Ja, es gab ja einen Bürgerentscheid und der soll nicht angetastet werden. Und bei den Grünen ist es auch so, dass sie ja grundsätzlich, das betonen sie nochmal, die Flächenversiegelung kritisch sehen. Die wollen eigentlich nur die Umnutzung, also Umnutzung von Büros, vielleicht eine Aufstockung, ne? Und die Linke wiederum, die will vor allen Dingen die Grundstücke nur noch an öffentliche Bauherren abgeben, ne? Und dann kommt es eben 50% Sozialquote im Neubau und davon 10% an Obdachlose. Das ist die Idee. Also das heißt eigentlich, Grüne und Linke wollen nicht wirklich Wohnungsbau. Ja, das ist ja auch tatsächlich das Spannende. Ne? Also die sagen ja schon, naja, wenn wir halt nicht mehr Wohnungen bauen, dann sollen ja auch nicht mehr Leute kommen. Das ist ja eigentlich die Wagenburg-Mentalität, die man dort hat. Zumindest CDU und SPD setzen sich da ein. Aber tatsächlich, das ist eben das Krude an dieser ganzen Diskussion und an dem Wahlkampf, dass Wohnungsbau eigentlich nicht das große Thema spielt. Ne? Also es geht um Wohnungen und Umverteilung von Wohnungen und Mietenregulierung, aber leider nicht um den Wohnungsbau.
Was scheuen. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Das ist einfach irgendwie, schau mal, ich habe die Braut richtig hässlich gemacht und unattraktiv und sie ist lernbehindert und außerdem, also, das ist so, wenn man das mal so zusammenfasst wie du gerade, ne? Selbst mit deiner Neutralität und deinem grundpositiven Ausblick auf die Zukunft muss einem aufgehen, dass das eigentlich nicht funktionieren kann, weil wer soll denn die andere Position einnehmen? Aber dazu müsste man sich darauf einlassen, dass wir noch in der Marktwirtschaft leben. Und offensichtlich ist es nicht gewollt. Was glaubst du denn, was uns in der Realität tatsächlich ereilen wird zum Schluss? Also da steht jetzt ein Potpourri an Schwachsinn drin, nennen wir es mal beim Namen. Worauf müssen wir uns einstellen? Berlin ist ja durchaus immer für eine Überraschung gut. Und da kommen am Ende Dinge raus, von denen wir dachten, das ist so verrückt, kann niemand sein. Aber Berlin ist eben Berlin. Glaubst du?
Wir müssen einfach sehen, dass Grüne und vor allen Dingen Linke ja sehr, sehr stark ist. Ja, und es kann durchaus sein, dass es eine rot-grün-rote Mehrheit gibt in Berlin. Das ist durchaus möglich. Ja, die CDU muss sich ein bisschen anstrengen. Es ist alles relativ knapp. Ne? Die CDU ist stärkste Kraft, aber ich glaube, die Linke kann auch so auf die 20% kommen, ebenso wie Grüne. SPD so eher Richtung 15%. Ne? Also SPD ist auch noch Juniorpartner. Und es gibt so einige, die sagen, es kann eben sehr ungünstig sein. Eine Woche vor Berlin wird in Sachsen-Anhalt gewählt. So, nehmen wir mal an, in Sachsen-Anhalt wird die AfD ganz stark. Ja?
Nehmen wir mal an, theoretisch.
Was ja durchaus sein kann. Ne?
Ne? Was durchaus kann ja sein kann. Come
ja,
on.
Also es kann ja durchaus sein, dass sie sogar die absolute Mehrheit haben. Ne?
Aha, so. Kann ja sein, dass sie ganz stark werden. Das ist wieder eine professorale Zurückhaltung, weißt du?
Der Punkt ist, auf den ich hier hinaus möchte, ist, ja, nehmen wir mal an, das wäre so,
ja,
dann hat das oftmals auf der linken Seite ein besonderes Mobilisierungspotenzial.
Ja. Ja.
Und das könnte eben die Linke, davon könnte vor allen Dingen die Linke in Berlin profitieren. Und von daher ist das eine reale Gefahr. Ne? Und deswegen finde ich es so wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und eben, sagen wir mal, die Bürgerlichen da auch zu mobilisieren und zu sagen, da müsst ihr aufpassen, was da passiert. Ne? Also das ist, ich halte das durchaus für möglich, dass manches da eben kommt und dass Berlin da wirklich sehr, sehr links wird. Und was man eben auch immer sehen muss, wir haben auch 2014 über die Mietpreisbremse diskutiert und da hat auch jeder gesagt, ah, das kommt nicht, das macht die CDU nicht und dann wird das so mal schnell einkassiert. Ne? Also es ist durchaus möglich und bei all diesen Themen, gerade auch bei der Vergesellschaftung, wie gesagt, das machen wir nochmal extra, ich halte da schon vieles für möglich, gerade wenn die SPD nur Juniorpartner ist. Ja, und darauf läuft es ja hinaus. Ne? Und ob nun Grünen ganz vorne sind oder die Linken vorne sind, die sind sich in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr einig. Also von daher sehe ich da wirklich Probleme. Da bin ich heute nicht so sehr zuversichtlich. Ich glaube, da muss noch einiges passieren, dass die CDU da vorankommt und wirklich stärker wird, damit da Schlimmstes verhindert wird.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob die CDU inzwischen wirklich was verhindert, gerade in Berlin nicht, aber das ist nochmal ein extra Thema. Links zu wählen ist alles andere zu wählen. Spielt die FDP eigentlich irgendeine Rolle? Auch nicht, ne?
Ich glaube, die FDP kämpft da auch eher unter den 5%. Vielleicht kriegen sie noch die 5%, aber gut, das macht's natürlich auch nicht, ne? Wenn die CDU bei 25 steht und die FDP bei 5,
ja. Hilft noch nicht so richtig. Nee. Und von den Linken können sie sich da nicht tolerieren lassen, obwohl ich glaube, also in dem Potpourri der linken Landespolitik halte ich die Linken tatsächlich für diejenigen, die am wenigsten hysterisch sind. Da finde ich die SPD und die Grünen deutlich schlimmer, aber das ist Geschmackssache. Nicht wählen ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man irgendwie sowas wie einen Teil der Marktwirtschaft erhalten wollt. Ist im Übrigen meine persönliche Meinung. Feindet mich dafür nicht an, wählt, was ihr wollt natürlich, nur macht euch vorher
also
schlau.
Also unbedingt wählen, ne? Aber vernünftig wählen in Berlin.
Das ist eben das Problem, vernünftig wählen in Berlin ist so, was denn, hingehen.
Aber ich war
so.
Letztens bei einer Veranstaltung, da ging es auch um Vergesellschaftung und so und dann kam auch, naja, also selbst von den Bankenvertretern waren einige nicht sicher, ob die Kinder nicht die Linken wählen in Berlin. Und da denke ich dann auch, okay, also muss man irgendwie echt Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, auf der anderen Seite, dass die Kinder jetzt irgendwie in ihren bestimmten hormonellen Umbauphasen was anderes tun, bis sie dann irgendwie abgeschlossen erwachsen sind, finde ich jetzt nicht wahnsinnig verwunderlich. Und ich sag das nochmal, ne? Wer als junger Mensch kein Sozialist ist, der hat kein Herz. Und wer es aber, wenn er älter wird, immer noch ist, hat keinen Verstand. Vielleicht in diesem Sinne.
vor dem Hintergrund aber besondere Herausforderung, ja, dass bei dieser Landtagswahl das erste Mal 16-Jährige auch wählen dürfen.
Ja, sag ich ja. Menschen in der hormonellen Umbauphase sind ja manchmal ein wenig eingeschränkt, logikoptimiert, was ihr die Entwicklung ihres Frontalkortex angeht. Ist ja eine spannende Phase im Leben. Denen das Wahlrecht zu geben, ist auch spannend für alle anderen. Sie sind auch Teil der Gesellschaft. Sie haben ja auch schon weitreichende Rechte. Das ist alles richtig. Trotzdem, du hast völlig recht. Aber vielleicht sind wir auch nicht das richtige Format, um diese Wählerschaft dann aufzuklären. Also jedenfalls sagen unsere Demografien, dass ich glaube, der Großteil ist eher nicht in diesem Quantil zu finden von denen, die uns regelmäßig hören. Insofern aber, ich danke dir da draußen fürs Interesse und wenn du unter 16 oder um und bei 16 oder ganz jung bist und da wählen darfst, dann empfiehl's bitte gerne weiter. Was uns von allen Altersklassen helfen würde, wäre, wenn du uns ein Abo dalässt oder ein Kommentar, kostet dich gar nichts, bringt uns wahnsinnig nach vorne. Wir wären euch sehr dankbar und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin vielen herzlichen Dank, wollte ich da draußen sagen. Nee, vielen herzlichen Dank, lieber Michael, fürs Aufdröseln dieses etwas heißen Themas. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.